Wenn ich Führungskraft werde, dann ist ja schon das Erste, wollte ich das eigentlich? Und wenn ja, warum eigentlich? Nach dem Motto, ich kenne da Sprüche, dass Führungskräfte sagen, ja. Und dann war wieder die Position der Führungskraft frei. Das war jetzt schon sozusagen das dritte Mal, dass mein Abteilungsleiter ging. Und jetzt war so die Frage, lasse ich mir wieder einen vorsetzen oder mache ich es dann doch selber? Aber eben, ich wurde gefragt und ich selber habe mir das gar nicht zugetraut, aber mein Chef sah das in mir. So, also die Motivation, Führungskraft zu werden, ist ja schon ganz unterschiedlich.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute, ach Mensch, mit einem ganz großartigen Kopf aus dem Business, das mich sehr, sehr viel begleitet hat und wir haben ganz tolle Begegnungen in der Vergangenheit schon hinter uns gehabt und ich weiß, dass wir noch ganz viele vor uns haben werden und es freut mich wirklich sehr, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, dass wir mal uns die Zeit nehmen, miteinander zu quatschen, so intensiv zu quatschen und ich stelle dich gleich nochmal in Ruhe vor, aber erstmal herzlich willkommen und moin aus Hamburg, Wiebke Böhmer von Punkt 100. Moin Wiebke.
Moin Stefan und wie schön, dass ich Moin sagen darf, weil ich bin ja eine Friesin, ne? Ich kenne mich ja mit dem Moin auch aus.
Das habe ich gesehen. Ich habe natürlich ein bisschen geluschert, nachdem wir uns ja schon so viel kennengelernt haben, so viel Zeit miteinander verbracht haben, musste ich trotzdem noch mal ganz kurz auf deiner Homepage nach deinem Profil schauen und da steht gleich nach deinem Jahrgang, das erste Wort ist gleich Friesin, also auch ein bisschen der norddeutsche Stolz, der da rauskommt.
Ja, du kennst mich ja, du weißt ja, ne, groß, blond und blauäugig, also mit meinen 1,87 bin ich ja wirklich eine Vorzeigefriesin.
Also das holt jetzt mindestens ganz viele aus ihren, holen jetzt ihre Kopfhörer raus und hören diesen Podcast mit dieser Werbe, mit dieser Anmoderation. Aber es gibt ja mehr als einfach nur groß und blond und blauäugig und Friesin. Es gibt ja mehr über dich zu erzählen und ich habe das jetzt so erwähnt von Punkt 100, da fragt sich erstmal jeder, was ist das? Wiebke, vielleicht spiele ich dir den Ball nochmal zu. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du, was ist Punkt 100, wie bist du da hingekommen? Und vielleicht können wir einmal mal in dein Leben eintauchen ein bisschen.
Okay, also Punkt 100, beantworten wir mal das, hängt mit meiner Arbeitsweise zusammen. Ich bringe Dinge gerne auf den Punkt und 100 steht für 100% oder für ganzheitlich. Also wo immer ich aufschlage, versuche ich auch hinter die Kulissen zu schauen, nichts unter den Teppich zu kehren, sondern ja tachless und klar zu reden, wie Friesen das so machen. Und was mache ich? Also seit über 25 Jahren bin ich selbstständig als Trainerin und Coach und habe den Schwerpunkt, dass ich mit Führungskräften arbeite zum Thema Mitarbeiterführung, aber eben auch zum Thema, ne, wie kann ich dafür sorgen, dass ich zufrieden bin in meinem Job, dass mein Team zufrieden ist. Also die Zusammenarbeit im Team ist ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit.
Das hast du jetzt so ein bisschen, bist du ein bisschen schnell übergangen, deine 25 Jahre Erfahrung als Trainerin und Coach, du hast mir da ja schon einiges voraus. Ich habe gesehen, du hast 1999 angefangen. Mhm. Was hast du vorher gemacht?
Ich bin, bei uns in der Familie nennen wir das, ich bin erblich vorbelastet, was Gastronomie angeht. Und damit bin ich wirklich auch an der friesischen Küste groß geworden. Habe sehr früh im elterlichen Betrieb mitgearbeitet und habe dann irgendwie gedacht, okay, das kann ich. Jetzt möchte ich gerne eine kaufmännische Ausbildung obendrauf setzen. Bin gelernte Hotelkauffrau. Und habe dann sehr früh Karriere gemacht. Ne? Hamburg lässt grüßen. Im Élysée-Hotel war ich stellvertretende Hoteldirektorin mit 24. Habe sämtliche Fettnäpfe mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Und habe mich dann ja vom Élysée-Hotel in Hotelkette weiterentwickelt. Und dann kam es irgendwann so, wie es kommen musste. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich gedacht habe, was soll denn jetzt kommen? Nach Mittelstand und Konzern kommt Selbstständigkeit. Ich versuche das mal. Wenn es nicht klappt, kann ich immer wieder zurückgehen. Es hat geklappt und mache das, was ich hier mache, mit viel Freude und Leidenschaft. Ähnlich wie du.
Ich wollte gerade sagen, das kann heute passieren, dass wir ein paar Gemeinsamkeiten feststellen. Da haben wir schon die erste, deinen Ursprung aus der Hotelkarriere, du bist Hotelkauffrau, ich bin Hotelkaufmann. Du hast deine Ausbildung gemacht in Norddeutschland, in Hamburg. Ich habe meine Ausbildung in Norddeutschland gemacht, nicht ganz in Hamburg. Aber das heißt, das war ja klar, dass wir uns irgendwie kennenlernen und irgendwie mögen werden. In der Hotellerie, und das Thema heute ist ja dein Thema, nämlich Führung. Und Führung, du hast ja, glaube ich, dem Ganzen auch eine Überschrift gegeben mit Leichtigkeit. Mhm. Das wollen wir uns auch mal angucken, was das denn heißt. Mhm. Und dann hast du was von ganzheitlich erzählt, auch da wollen wir gleich nochmal reinschauen. Aber nochmal zum Thema Führung in der Hotellerie. Mhm. Also da dürfte dir auch einiges begegnet sein in der Ausbildung und in der ersten Zeit des Lernens, richtig?
Oh Gott, da kann man Bücher drüber schreiben. Ich glaube, das kann jeder, der in Hotellerie gearbeitet hat, kann sagen, da kann man Bücher drüber schreiben. Also sowohl, was man mit Gästen erlebt hat, aber eben auch mit seinen Führungskräften. Also ich habe meine Ausbildung übrigens in Berlin gemacht und bin nach der Ausbildung erst nach Hamburg. Und ich hatte in Berlin einen Küchenchef, der hat mit Töpfen geschmissen.
Und das Beispiel, Küchenchefs, die mit Töpfen schmeißen, ist ja nun mal nicht selten. Also es ist schon mal in unseren Jahrgängen so rum, wer da in der Zeit Ausbildung gemacht hat und auch ein bisschen Küche mit verantwortet hat, der hat schmeißende Kochtopfen, Pfannen schmeißende Küche kennengelernt.
Ja, ne? Absolut. Und die waren eben nicht leer, sondern im Zweifelsfall mit heißen Sachen gefüllt. Also Sportlichkeit war quasi da, Beweglichkeit war damals auch schon angesagt. Ja.
Mhm. Ist ja dann spannend, dass wir heute über dann auch eine ganz andere Art von Führung sprechen wollen. Aber bevor wir dahin kommen, lassen wir mal weiterschauen. Dieser Wechsel dann, du sagtest gerade von Gastro, dann Konzern, dann folgt nur noch die Selbstständigkeit. Also so logisch ist das ja nicht für jeden. Wie kam es dazu? Also schlummerte das in dir oder hattest du ein Vorbild oder ist Ihnen ein Moment passiert, wo du sagst, das war der ausschlaggebende Punkt, da habe ich dann gesagt, jetzt nicht mehr. Also wie kam es dazu?
Also ich musste dafür eine extra Runde drehen. Meine Eltern waren selbstständig und für mich galt der Spruch in meinem eigenen Erleben, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Das heißt, ich kam in einem Elternhaus, wurde ich groß, wo an 364 Tagen im Jahr gearbeitet wurde. Das macht einen früh selbstständig. Das hat auch seine Vorteile. Es hat natürlich auch Nachteile gehabt, aber ich bin halt eher der Typ, das Glas ist halb voll, also habe ich was Gutes draus gemacht. Also habe früh Karriere gemacht, wurde abgeworben, hatte da auch viele Freude, im Hotelkonzern zu arbeiten. Und dann bekam ich irgendwann einen neuen Chef. Dem bin ich heute sehr dankbar, dass er so doof war, weil er hatte so Dinge drauf, wie meine Ideen als seine zu verkaufen. Er hat nicht viel Feedback gegeben, wenn dann nur kritisch, aber ansonsten ging das Motto, ne? Nicht gemeckert ist Lob genug. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, also das muss man doch so nicht machen, oder? So, und dann hatte ich eben gedacht, ja, dann mache ich mich selbstständig. Aber dann war dieser Satz in meinem Ohr, selbst und ständig. Das wollte ich nicht. Und das hat mich tatsächlich die eine oder andere Coaching-Session schon damals gekostet, dass ich gedacht habe, boah, das muss ich mir einmal angucken, weil ich möchte mich gerne selbstständig machen und weniger arbeiten und möglichst das gleiche Geld verdienen. Das ist ja mutig, wenn man das so vorhat. Aber ich hatte so ein Bild vor Augen, dass das doch irgendwie gehen muss. Und dann habe ich daran gearbeitet und siehe da, es hat geklappt, aber es brauchte diese extra Runde, dass ich so einen alten Glaubenssatz von früher selbst und ständig doch irgendwie auflösen kann, weil sonst wäre das nicht gut gegangen. Ja.
Aber da steckt ja schon wieder eine ganze Menge drin, um vielleicht aber auch die Illusion zu nehmen. Arbeitest du jetzt weniger oder bist du doch trotzdem irgendwie permanent mit dir und deinem Job zusammen? Ich könnte mich an so manche morgendliche Spaziergangrunde erinnern, bei der du schon sehr früh auch mit und über deinen Job nachgedacht hast, vielleicht sogar gesprochen hast.
Also ich liebe meine Arbeit und die erfüllt mich sehr und das ist auch schon Zeit, die ich darin investiere. Und dennoch, wenn ich daran denke, zu der Zeit, als ich eben diesen doofen Chef hatte, da war für mich so eine 70-Stunden-Woche normal, da hatte ich gar nicht großartig drüber nachgedacht. Zu der Zeit bin ich noch viel in Hotels unterwegs gewesen, unter anderem in Novotels. Die sind ja standardisierte Hotels, das heißt, jedes Hotelzimmer sieht gleich aus. Und ich erinnere mich, dass ich eines Nachts wach geworden bin. Ich sah anhand der Umrisse, ich bin in einem Novotel, aber ich wusste nicht mehr, an welchem Ort. Und habe gedacht, Wiebke, so geht's nicht weiter. Also das war irgendwie klar. Und dann war sowas wie, ja, also das war diese 70-80-Stunden-Woche. Und dann habe ich gedacht, so, ich brauche die Veränderung, aber ich würde gern weniger arbeiten. Jetzt ist weniger Arbeiten für mich, also ich würde sagen, ich bin immer noch eine engagierte, leidenschaftliche Frau und ich bin sicherlich nicht mit 40 Stunden dabei, aber es sind weniger als 60 oder 70. So, und insofern arbeite ich weniger als damals, weil das war klar, so geht's nicht. Also ich möchte auch abends nach Hause kommen und auch noch Zeit mit meinem Mann oder mit den Hunden verbringen und das gelingt mir.
Und ich kann mir vorstellen, das ist auch der andere Mythos, der ist wahr geworden, also es ist 1,50 € mehr in der Tasche als zu der Hotelzeit, nehme ich an.
Ja. Ja.
Ja, sagt sie einfach und schweigt weiter, das ist gut. Wer sind denn deine Kunden? Also was, wenn wir über Punkt 100 sprechen, mit wem arbeitest du zusammen? Wer kommt zu dir? Wen erreichst du mit deiner Botschaft und deiner Arbeit?
Also ich bin eine ganz bunte und das bedeutet für mich, dass ich überhaupt nicht auf Branche festgelegt bin. Also ich bewundere das sehr, dass das für dich so klar ist, wo du dich bewegst. Das ist es für mich nicht. Ich mag diese Abwechslung, weil ich glaube, sonst wäre mir nach 25 Jahren dann irgendwann langweilig geworden. Das heißt, ich habe Kunden, die im Immobilienbereich sind. Ich habe Kunden, die mit Krankenhäusern zu tun haben. Ich habe Kunden, die sind im Einzelhandel, also wirklich bunt. Der Viehhändler, der Große, der kann es auch sein. Also ich habe eine Geschäftsführerin einer Müllverbrennungsanlage begleitet. Wirklich bunt, bunter Alltag. Mein Thema, dem ich mir treu bleibe, ist das Thema Führen. Und an der Stelle, glaube ich, ist es auch egal, auch wenn ich dann mal in einem metallverarbeitenden Unternehmen bin. Ich muss ja nicht deren Arbeit machen, das könnte ich nicht. Aber wenn es darum geht, wie gehen wir mit Mitarbeitern um, wie organisiere ich mich selber, mit welcher Haltung führe ich, das sind Dinge, die ich in jeder Branche kann und mag. Und für mich ist das die Abwechslung. Also insofern sehr bunt.
Gibt es eine gewisse Unternehmensgröße, die im Vordergrund steht, braucht es dafür Führungsebenen unterschiedlicher Art oder ist es manchmal auch der Kleinstbetrieb der Geschäftsführer und 1-2-11 Angestellte? Also welche Größenordnung ist so für dich dein Spielgrund? Denn?
Wir nennen das ja gerne KMUs, ne? Kleine und mittelständische Unternehmen und ich glaube, da bin ich gut zu Hause. Also in Konzernen funktioniert es da, wo ich für eine Tochter arbeiten kann, wo da die Nische eindeutig ist. Aber ich fühle mich sehr wohl da, wo es hemdsärmelig zugeht, da, wo wenig Führungshierarchieebenen dazwischen sind, wo Entscheidungen auch wirklich vor Ort getroffen werden können und nicht erst die Konzernmutter in Frankreich gefragt werden muss. In solchen Kontexten fühle ich mich wohler.
Ja, das auch wieder schöne Gemeinsamkeit geht mir genauso. Ein bisschen Abwechslung haben wir schon. Wir haben zwar den starken Fokus Sport, Profisport und dann statt führen Sales und Vertrieb. Aber die Sportbranche ist halt auch so bunt und hat auch so viel verschiedene Facetten und so viele Unternehmen, die in diese Sportbranche rein wollen. Also Gott sei Dank haben wir da auch ja viele, viele ganz großartige Unternehmen, die wir da mittlerweile bedienen dürfen. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die Abwechslung halt auch ein Teil des eigenen Spaßes ist. Ne? Und deswegen haben wir das auch gemacht, uns mit der Selbstständigkeit beschäftigt, mit der Gründung beschäftigt. So ein bisschen dann ja auch selbst unseren Arbeitstag mitgestalten können. Nicht nur inhaltlich, sondern auch von den Themen, die wir dann begleiten. Also Wiebke, das ist alles, da steckt sehr viel drin. Du hast noch ein paar Begriffe gesagt, die habe ich mir schon aufgeschrieben, auf die komme ich gleich nochmal zum Thema Führen zurück. Jetzt lass uns nochmal einmal gucken. Ich habe hier auf deiner Webseite, habe ich einmal ein bisschen geschaut und das ist ein kleiner Werbehinweis, also wir werden die hier verlinken und da gibt es einen ganz spannenden Punkt, was du anbietest. Muss ich mal kurz schauen, dass ich das wiederfinde. Und zwar steht hier eine Themenauswahl und da hast du geschrieben, Umgang mit schwierigen Zeitgenossen, Giftzwerge, Jammerlappen, Choleriker und Co. Was steckt da in deiner Historie drin, dass du das extra auf deine Homepage geschrieben hast? Was ist da passiert?
Oh, ich glaube, das kennen wir doch alle, oder? Also sei es bei Kollegen, sei es bei Gästen oder eben aber in Zusammenarbeit mit hoffentlich nicht dem direkten Chef, aber eventuell mit Schnittstellen, denen man zuarbeitet, dass es da Giftzwerge gibt, ja. Also wo jeder konstruktive Vorschlag beantwortet wird mit, das wird sowieso nicht, das kann ja nicht, auch wenn der Vorschlag schon von dir kommt oder sonst wie etwas. Und da gibt es ja irgendwie einen Umgang mit zu finden. Oder Jammerlappen. Also das ist für mich meine persönlich größte Herausforderung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer. Da hat der liebe Gott mir was in die Wiege gelegt. Und ich habe Mühe damit, wenn jemand eher als Opfer durch die Welt geht. Und das ist alles schwierig und schlimm und schlecht. Da muss ich atmen, ja, und gucken, so habe ich hier gerade einen Auftrag oder lasse ich den guten Menschen so, wie er ist. Aber wenn ich eben mit solchen Menschen zusammenarbeite oder eben Menschen begleite, die mit solchen Kollegen zusammenarbeiten oder gar mit solchen Chefs, dann gilt es ja für die, einen Weg damit zu finden, damit umzugehen. Ja.
Also mega spannend, das hast du jetzt hier in diese Begriffe gepackt, die jetzt jedem so vielleicht so auch was sagen. Du bist ja dann auch, hast du gesagt, einer, die da auf Tacheles redet und dann das Wort auch in den Mund nimmt und dann sind es halt die Giftzwerge, Jammerlappen und Choleriker. So ein bisschen hat das nicht auch was mit der Persönlichkeitstypologie zu tun? Hat das nicht was ein bisschen mit der Persönlichkeitseinschätzung eines jeden selbst zu tun und des Gegenübers zu tun? Wie arbeitest du mit solchen Persönlichkeitsmodellen? Ist das Teil deiner Arbeit oder bleibst du bei den Begriffen, die jedem so auf dem Mund liegen? Also gibt es dafür konkrete Definitionen und arbeitest du mit solchen Modellen in deiner Arbeit und wie nutzt du das? Wie nutzt du das für deine Teilnehmer?
Mhm. Eine ganz spannende Frage, weil Achtung auf die Formulierung, bisher arbeite ich nicht damit. Ich habe mich aber tatsächlich für September zu einer Weiterbildung angemeldet, wo es darum geht, einmal zu schauen, auf welcher Landkarte bewege ich mich eigentlich und habe ich da bevorzugte Regionen, ja, und was haben die für Vorteile, aber gegebenenfalls auch für Herausforderungen, wenn ich mich eben in Anführungszeichen bevorzugt in einer bestimmten Region bewege. Damit möchte ich mich beschäftigen, aber bisher war es so, dass ich gedacht habe, ach, das mit den Typologien, wenn das dann so ein auswendig lernen wird und wenn ich jetzt ständig gucke, so, was bist du denn wohl für ein Typ? Bist du jetzt ein roter, ein grüner, ein blauer, ein gelber? Davon habe ich immerhin schon mal gehört oder so ähnlich. Ja, das klang mir kopfig. Ja, ich fand dieses Modell mit den Landkarten, fand ich irgendwie, hat mich mehr angesprochen, weil ich nicht weiß, ob alle Menschen sich einfach so, also so einfach in eine Schublade blau oder grün stecken lassen, weil häufig kommt ja bei sowas raus, dass wir irgendwie Mischtypen sind und dann finde ich, wird es anstrengend.
Mhm. Ja. Also auch das finde ich ja spannend. Jetzt, also wir arbeiten da deshalb gerne mit, weil wir Menschen packen die ja eh, den Gegenüber ja eh in irgendwelche Schubladen. Und jetzt kriegen wir durch diese Arbeit damit, geben wir den Schubladen jetzt auch eine Beschilderung und vielleicht eine klarere Einordnungsmöglichkeit. Wenn es etwas gibt, woran ich auch an mir gearbeitet habe und mich habe coachen lassen, habe mir lange Zeit gesagt, ich möchte gerne daran arbeiten, die Menschen nicht so schnell in eine Schublade zu packen. Das Ding ist, wir ticken nun mal so. Und zwar ist es auch ein bisschen genetisch bedingt, denn wir mussten ja früher auch sehr schnell entscheiden, ist der Säbelzahntiger jetzt ein guter, ein böser oder will der mir helfen oder lieber nicht so. Und deswegen müssen wir schnell Entscheidungen treffen. Und das Hirn funktioniert nun mal so. Das ist dann auch ein Teil der Wahrheit. Aber, und das hat mir sehr geholfen, ich lasse die Schubladen auf. Ich lasse denjenigen aus der einen wieder in die andere Schublade kommen bei mir. Und das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Also dieses Schubladendenken, wie gesagt, was ich für mich abschaffen wollte, das habe ich da gelernt, das geht nicht einfach so abzuschaffen. Das ist sogar gut, dass es das gibt. Es hilft sogar. Deswegen kenne ich ein paar Persönlichkeitstypologien, ein paar Profile. Oh, jetzt auch nicht auswendig, aber für mich ist das schon ziemlich schnell so eine Einordnung durchaus sehr spannend. Wichtig ist, finde ich, auch dabei, sich selber einzuschätzen. Also wir nutzen das auch für unsere Kandidaten und unsere Teilnehmer, dass die sich erstmal selber so ein bisschen einordnen können. Und dann, wie gesagt, ist das der große Tipp, dass die Schublade auf, lass denjenigen da wieder raus und sorg dafür, dass du da nicht zu verbohrt und eingefahren bist. Vielleicht ist das so ein, darf ich das in deiner Ausbildung, die du jetzt im September vor dir hast, mit auf den Weg geben.
Sehr gut.
Das finde ich also ein sehr schönes Bild mit diesen Schubladen. Mhm. Dann kommen wir doch nochmal, gucken mal deine große Erfahrung, deinen Erfahrungsschatz seit 1999 und auch vielleicht schon davor an. Wie hat sich denn so grob, ohne dass wir jetzt ganz, ganz ins Detail gehen können, aber was ist denn so, sind denn die großen Schlagworte, die sich verändert haben im Thema Führung? Wie hat sich das denn gewandelt? Wir sind uns einig, es gibt vielleicht nur noch vereinzelt Köche, die mit heißen Bratpfannen werfen. Also hoffe ich zumindest.
Hoffe ich auch. Hotel. Hm.
Ja, aber was hat sich denn neben den Bratpfannen werfenden Köchen, was hat sich denn sonst noch verändert in den letzten 20, 25 Jahren?
Naja, also formal, wenn wir jetzt auf Führungskräfte gucken, dann sicherlich von dem sehr hierarchischen Arbeiten, das wir beide sicherlich auch während unserer Ausbildung und auch danach noch erlebt haben, wie sich das so langsam aufgeweicht hat, wo es nicht mehr darum ging, dass derjenige, der oben ist, alles weiß, sondern so, wo es immer mehr darum geht, ich frage auch mal mein Team, ja, was die so sagen, das muss ich ja irgendwie mit einbeziehen, also dieses Weg von, wenn es gut läuft, war es ich, ja, sondern so eine Klarheit zu haben, ich kann es ja nur mit meinem Team zusammen. Also ich glaube, das hat sich mega geändert. Naja, und dann hat sich eben geändert, an der Stelle mag ich persönlich sagen, Corona sei Dank, die Art und Weise, wie wir arbeiten, also das Stichwort, ne, Remote, ob jetzt, ne, also Homeoffice, wie auch immer unsere Begriffe dazu sind, dass ich eben nochmal unabhängiger vom Arbeitsplatz arbeiten kann, also Arbeitsplatz eben in der Firma arbeiten kann. Verändert führen ja auch nochmal, weil jetzt geht es wesentlich mehr um Vertrauen, weil die reine Anwesenheit ja sowieso noch nie der Garant war, dass jemand deshalb gearbeitet hat. Aber jetzt muss Vertrauen nochmal anders aussehen. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, das hat ja schon viele Arbeitnehmer herausgefordert, diese Zeit in Anfang der 2020, 21er. Jetzt fördert das aber auch natürlich die Führungskräfte ganz schön auf einer gewissen Art und Weise. Ist das nochmal verstärkt auch eine Nachfrage, eine Zielgruppe, die immer noch davon aus oder die immer noch damit umgehen lernen muss, wie jetzt Arbeit überhaupt auch stattfindet. Also hat Corona dazu beigetragen, dass dein Business einfach noch mal mehr nachgefragt wird und dass noch mal mehr Lösungen dafür gesucht werden oder Hilfestellungen gesucht werden?
Also ich würde sagen, ja. Ich habe in Corona, während andere Kollegen immer gesagt, so, jetzt ist mein ganzes Haus aufgeräumt, endlich hatte ich mal Zeit dafür. Ich habe immer nur gedacht, was macht ihr? Ich habe Online-Workshops gegeben, eben für Führen auf Distanz, weil eben so viele Führungskräfte verunsichert waren. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie geht denn das jetzt? Und wie bleiben wir ein Team? Also alle, die in Corona eventuell selber den Arbeitsplatz gewechselt haben oder Mitarbeiter haben, die Onboarding-Prozess brauchten. Und dann haben wir remote gearbeitet. Boah, also das war ja teambuilding-mäßig eine echte Herausforderung. Aber eben auch für jede Führungskraft selber. Wo, an welcher Stelle, wovon darf ich eigentlich ausgehen? Also wenn ich zu Hause mein Büro habe, darf ich eigentlich davon ausgehen, dass alle meine Mitarbeiter auch so komfortabel zu Hause arbeiten können mit einem abgeschlossenen Büro? Oder passiert das eben alles am Küchentisch und da sitzt eben nicht nur ich, sondern das Kind, das Homeschooling macht und meine Frau, mein Partner auch eben entsprechend irgendwie arbeiten? Also wovon darf ich eigentlich ausgehen und wovon nicht? Und wenn wir Führungskräfte ja vielleicht sind wir deshalb auch Führungskräfte, wir gut darin sind, uns auch selber zu organisieren und uns selber zu motivieren, ist das eigentlich etwas, wo ich bei Mitarbeitenden von vornherein ausgehen darf, dass das bei denen auch so ist? Oder ist das, wenn die zu Hause sind, dann lacht die Geschirrspülmaschine, die ausgeräumt werden will, dann kann ich ja noch eine Waschmaschine und auch wenn ich schon mal dabei bin, ich kann ja in der Pause noch eine Netflix-Serie und diesen Absprung nicht zu finden und mich wieder an den Schreibtisch zu setzen, das mag für Führungskräfte überhaupt kein Thema sein, weil die gar nicht auf bestimmte Ideen kämen. Aber für manche Mitarbeiter ist das ein Unterschied, ob sie zu Hause sich selber strukturieren und organisieren müssen oder ob es eben einfach, weil ich am Arbeitsplatz bin, da guckt jetzt auch gerade keiner eine Netflix-Serie und die arbeiten alle irgendwie, ja gut, dann suche ich mir halt auch noch Arbeit. Mag für Mitarbeitende anders sein und damit ist eine Führungskraft gefordert. Wie mache ich denn das?
Also, wir haben Zeit, ne? Also ich habe keinen Folgetermin. Hast du denn so diese ein, zwei Quick Wins dafür, weil das, glaube ich, betrifft ja ganz viele, die diese Vorannahme, auch wenn der zu Hause ist, dann lacht halt Spülmaschine, Netflix und sonst irgendwie was, die Joggingrunde. Was wäre denn so ein Quick Win für dich, um der Entspannung in diese Situation reinzubringen auf beiden Seiten? Der eine, der nicht mit schlechtem Gewissen irgendwo remote arbeitet und ständig das Gefühl hat, es wird anders auf ihn geschaut, aber auch der andere, die Führungskraft, die jetzt nicht jemanden anders beäugt und begutachtet, nur weil er halt remote arbeitet. Und gibt es da so einen Quick-Win, wo du sagst, also diese zwei Tipps hätte ich da für euch, Zuhörer?
Naja, also grundsätzlich mein Motto lautet ja, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das, was es braucht, ist im Zweifelsfall wirklich eine Spielregel, eine Einigung darüber. Was heißt das eigentlich, wenn ich remote arbeite? Heißt das, ich muss genauso wie sonst in der Firma auch von 8 bis 16.30 Uhr am Arbeitsplatz sein und darf nur mittags mal eine halbe Stunde Pause machen? Oder bedeutet Remote, ich darf eben es auch nutzen, nach dem Motto, boah, nach dem Essen, ich brauche den Kopf frei, eine Runde mit dem Hund zu gehen oder joggen zu gehen oder irgendetwas. Darf ich das? Und wenn ja, wo melde ich mich ab? Wie geht das? Ja, und das funktioniert eben nur, wenn ich gefühlt Vertrauen A zu meinen Mitarbeitern habe und B, wenn wir eben auch über Ziele führen. Also es geht nicht darum, ja, dass jemand Zeit absitzt, sondern was soll er denn am Ende des Tages oder am Ende der Woche erreicht haben? Ja, und also das eben zu klären. Also machen wir mal das ganz konkret. Wenn ich einen Auszubildenden habe, die wollen dann ja auch remote arbeiten, ja, dann ist das sicherlich in der Anfangszeit, wenn die bei mir gerade erst anfangen, noch nicht möglich. Die müssen erst mal eingearbeitet sein, damit die von zu Hause aus logischerweise was machen können. Jetzt nehmen wir mal an, der Freitags ist tendenziell der Tag, wo von zu Hause aus gearbeitet wird. Dann gilt es doch, am Donnerstag mit dem Auszubildenden zu sprechen. Okay, morgen Freitag, du möchtest von zu Hause aus arbeiten. Was nimmst du dir dann vor? Was möchtest du denn gerne erreicht haben? Um dann gegebenenfalls, je nachdem, wie viel Vertrauen ich zu diesem Mitarbeiter schon habe, mal am Fummeltag einen kleinen Call zu haben. Wie weit bist du denn? Oder eben zur Mittagszeit, ne, so du hast jetzt noch 2 Stunden, bevor Feierabend ist. Wie weit bist du denn? Aber ganz sicher am Montag nachzufragen. So, was hast du denn geschafft am Freitag? Ja, also es ist so einfach, es muss nur gemacht werden. So, und da merke ich, dass manche Führungskräfte dann sowas, also gerade jüngere Führungskräfte, ja, aber Frau Böhmer, wenn ich das dann frage, dann klingt das ja wie Kontrolle. Ja, ich habe bei einem tollen Chef in Hamburg den Satz gehört, Kontrolle des Lobes wegen. Ja, also ich kontrolliere ja, also ich kann das machen mit einer Haltung von, na, sieht, da kann ich ihm jetzt beweisen, dass der gar nicht alles gemacht hat. Oder aber ich mache eben Kontrolle des Lobes wegen sowas wie, erzähl mir, was du gemacht hast. Guck mal, hast alles geschafft? Super. Wie hast denn du dich organisiert? Wo gab es eine Herausforderung beim Zuhausearbeiten? Spricht da bei dir so eine Geschirrspülmaschine mit dir, eine Netflix-Serie oder kannst du das ganz konzentriert arbeiten? Und das meine ich mit sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also ich darf nicht in Grundannahmen stehen bleiben, weil es mir leicht fällt, fällt es auch jedem leicht, sondern sowas in Kontakt zu bringen und nachzufragen.
Mir kommt da, also ich finde das mit dem auf Ziele oder auf Ergebnisse führen und für Ergebnisse arbeiten und nicht für Zeit, das habe ich schon mit dem Beginn meiner Selbstständigkeit, mit der Gründung von Devon Sport, habe ich schon auch in meine Arbeitsverträge angepasst, weil ich dieses Zeitthema so blöd finde, sondern eher dann halt diese Ergebnisse im Vordergrund habe. Aber jetzt mache ich mal was Größeres auf. Braucht es dafür nicht auch eine arbeitsrechtliche Veränderung? Also unsere Arbeitswelt sieht vor, dass wir Geld geben, im Vertrag muss Geld stehen und es war so noch festgelegt mit verschiedenen Lohngrenzen und Tariflöhnen und Mindestlöhnen und sonst was. Und es muss eine Zeit, maximale Zeit, wir diskutieren immer über Zeit und also die ganze Gesellschaft, Arbeitsgesellschaft diskutiert über Zeit und Geldtausch und nicht über Ergebnis und Wertschöpfung. Das ist fast vielleicht zu groß und wir beide sind nicht in der Rolle, dass wir da jetzt die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen verändern können, aber ist es denn nicht einfach dann auch dann, ist es nicht eine ganz andere Diskussion auf einer ganz anderen Ebene, die da geführt werden dürfte?
Naja, ich bin realistisch genug, lieber Stefan, dass es Menschentypen gibt, ja, ich nenne sie mal Leader. Damit meine ich nicht unbedingt, das muss jemand sein, der als Führungskraft arbeitet und so viele Menschen unter sich hat, sondern Leader so im Sinne von Persönlichkeit, also sich selber auch führen können. Und mit denen kannst du sicherlich andere Modelle machen. Aber es gibt eben auch die Mitarbeitenden, ja, die einfach nur eine Arbeit machen können und wollen, ja, und für die eine solche Idee zu groß wäre. Die wollen Struktur, die wollen, gib mir meine Aufgabe, worauf soll ich mich konzentrieren, das mache ich. Und dafür weiß ich auch, dass ich mein Geld bekomme und für die ist das andere nicht so greifbar. Also ich glaube, es darf unterschiedliche Modelle geben für unterschiedliche Menschen. Aber es muss dann eben fair bleiben, ne? Also so, dass das, warum hat denn der, also ne, warum gibt es für den eine andere Vereinbarung als für mich? Ja, und dann muss man wieder sprechen. Also warum glaube ich, dass ja der Peter so etwas kann und der Hans nicht?
Du hast vorhin in deiner Vorstellung schon ein bisschen was an Begriffen fallen gelassen, die möchte ich nochmal wieder aufgreifen. Und zwar ein Satz, ich glaub, der kommt von dir, ist: Haltung schlägt Technik. Also Führung auch aus der Selbstführung heraus. Magst du das da nochmal eintauchen? Was ist das für eine Haltung, die du damit ansprichst? Was ist das für eine Selbstführung, die notwendig ist? Weil das würde ja bedeuten, die Führung anderer fängt ja erstmal bei dir an. Das finde ich ja erstmal eine sehr schlüssige Erkenntnis. Verstehen das auch die Teilnehmer immer so. Aber bevor ich jetzt zu viele Fragen aufkomme, also Haltung, Selbstführung, wie definierst du das?
Boah, das ist jetzt ein Riesenfeld, ne? Wir haben Zeit, ne? Hast du gesagt.
Ja,
okay.
Ich rätsche auch zwischendurch mal rein.
Das ist gut. Naja, also fangen wir doch mal an, überhaupt Führungskraft zu sein, zu werden, ja? Wie läuft denn das? Auch dazu fällt mir, können wir ein ganzes Buch machen, einen ganzen Podcast nur dafür. Wenn ich Führungskraft werde, dann ist ja schon das Erste, wollte ich das eigentlich? Und wenn ja, warum eigentlich? Nach dem Motto, ich kenne da Sprüche, dass Führungskräfte sagen, ja, also, und dann war wieder die Position der Führungskraft frei. Das war jetzt schon sozusagen das dritte Mal, dass mein Abteilungsleiter ging. Und jetzt war so die Frage, lasse ich mir wieder einen vorsetzen oder mache ich es dann doch selber? Ja, so, also solche Geschichten kann es ja geben. Oder aber eben, ich wurde gefragt und ich selber habe mir das gar nicht zugetraut, aber mein Chef sah das in mir. Oder aber ich habe da quasi schon am Stuhl gesägt, weil ich das von meinem inneren Auge hatte, dass ich unbedingt Abteilungsleiter werden wollte. So, also die Motivation, Führungskraft zu werden, ist ja schon ganz unterschiedlich. Und was verbinde ich dann damit? Ich arbeite in meinen Seminaren sehr gerne mit Holzfiguren, mit unterschiedlichen Größen. Und für mich bedeutet Führungskraft sein, größer zu sein. Größer zu sein, weil ich glaube, dass wir als Führungskraft mehr Verantwortung tragen. Größer zu sein, weil wir manchmal mehr Informationen haben, vielleicht auch strategische Informationen, die wir nicht alle an unsere Mitarbeiter weitergeben können, dürfen, wollen. Ja, dass wir größer sind, weil wenn zwei Mitarbeiter sich nicht einig werden, wann sie Sommerurlaub nehmen, dann muss ich als Führungskraft da ja irgendwie einschreiten. Also es wäre schön, die können das alleine regeln, aber ne, so das muss ich wissen, muss ich immer im Hinterkopf haben. Größer sein bedeutet eben auch, mein Job ist es, das Ganze zu sehen, also alle Mitarbeitenden zu sehen. Und da habe ich vielleicht 2, 3 Laute. Die sagen ja immer, was sie wollen. Ja, so. Und die kann man auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes nicht überhören. Aber dann gibt es ja auch die Stilleren. Und was ist eigentlich mit denen? Und habe ich die auch im Blick oder habe ich die nur im Blick, wenn sie dann weinend vor mir sitzen und unglücklich sind? Oder kriege ich die schon vorher mit? Also dieses Größersein hängt mit ganz vielen Dingen zusammen. Ist für mich übrigens kein Widerspruch, dass ich als Führungskraft größer bin und auf Augenhöhe führen kann. Aber größer sein bedeutet eben auch, ich mache mich ein Stück weit einsamer. Ich kann jetzt nicht mit meinen Mitarbeitenden über alles reden, weil da ich mir vielleicht auch manchmal über Mitarbeiter Gedanken mache und das kann ich ja nicht mit meinen Mitarbeitern oder mit anderen Kollegen besprechen. Also wird meine Rolle anders. Und insofern ist, glaube ich, gilt es überhaupt eine Haltung zu haben, was, wenn ich mich entscheide, Führungskraft zu werden, also sich nicht überreden zu lassen, sondern das zu entscheiden. Wenn ich mich dann entscheide, Führungskraft zu sein, eben auch ein Gefühl dafür zu haben, was bedeutet das eigentlich? Was verändert das vielleicht auch? Ja, mit welchen Werten möchte ich führen? Wie möchte ich überhaupt mit Mitarbeitenden umgehen? Was habe ich für ein Bild? Wie bin ich denn als Führungskraft? Bin ich ein Dirigent? Ja, und alle in meinem Team, die sind Beherrscher ihres jeweiligen Musikinstrumentes und ich passe einfach nur auf, dass die zusammen klingen? Oder bin ich der Kapitän auf einem Schiff, ja, der klare Arbeitsanweisungen gibt und dann geht das kaskadenförmig nach unten weiter? Also was habe ich denn für Bilder, was Führen angeht?
Übrigens schöne Persönlichkeitsmodelle, die du gerade aufmalst, die man auch natürlich als Wiebke Böhmer dann in die eigene Coaching-Session mit einbauen kann, ne?
Ja. Absolut. So, also und deshalb ist so, ja, also mit welcher Haltung mache ich das und eben auch erlaube ich mir das? Das ist ja das, wo ich eben auch gesagt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ne? Also will ich selbstständig sein, ja? Also erlaube ich mir, Führungskraft zu sein? Geht das überhaupt? Also nach dem Motto, Gott, da bin ich ja, also nie war einer bei uns in der Familie Führungskraft. Dann bin ich ja irgendwie anders. Also so wie, ja, wenn man der Erste ist, der studiert. Geht das eigentlich? Darf ich das? Ja, darf ich erfolgreicher sein? Also wenn wir dann Führungskraft sein, irgendwie als einen Erfolg definieren, darf ich das? Ja, sich auch damit auseinanderzusetzen oder wo gibt es eventuell Glaubenssätze, die einem das verbieten oder die es schwer machen? Ja, sich damit auseinanderzusetzen. Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich mich organisieren? Wenn ich vom Kollegen zum Vorgesetzten werde, dann ist es ja sehr häufig, dass ich in der Abteilung ein Aufgabengebiet hatte, dass es mir vertraut. Vielleicht habe ich dafür auch viel Lob und Anerkennung bekommen. Vielleicht bin ich auch deshalb gefragt worden, Führungskraft zu werden. Jetzt muss ich aber als Führungskraft ja Zeiten haben, in denen ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, in denen ich sowohl manage, also Dienstplan, Gestaltung, Urlaubsplanung, sowas, aber wo ich auch führe nach dem Motto, wie geht's denn meinen Mitarbeitenden? Wer hat denn welche Stärken? Wem gilt's wie zu fördern? Dafür brauche ich ja Zeit. Und wenn ich diese Zeit mir nicht nehme, sondern ich mache weiter mit den Aufgaben, die ich bisher gemacht habe, mit denen ich erfolgreich war, die muss ich jetzt ja abgeben. Aber an wen gebe ich die denn ab? Keiner macht das doch so gut wie ich. Also du merkst schon. Also es gibt da ganz viel, was da mögliche Herausforderungen sein können. Und das meine ich mit Selbstführung und sich selber zu reflektieren, ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben und Eigenschaften, die eine Führungskraft haben sollte, sich selbst zu reflektieren, um mit sich in Kontakt zu sein.
Und darf ich das noch erweitern? Und ich hoffe, du stimmst mir dazu. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben für alle. Also auch Mitarbeitende, die nicht in Führungsfunktion sind, finde ich, dürfen sehr gerne über ihre eigene Art und Weise, wie sie sich denn führen, sich bewusst machen und was sie brauchen und das auch kommunizieren. Und damit dann auch, deswegen mag ich das, und wenn du sagst, das fängt bei Selbstführung an, oder gute Führung fängt bei Selbstführung an, das hat also viel mit mir selber zu tun, fast egal in welcher Rolle. Ne? Als Teammitglied bin ich ja immer irgendwie ein Teil des Ganzen.
Vorausgesetzt, auch hier müssen wir wieder definieren, was ist denn ein Team? Ja, und wo ist es nur eine Gruppe, die zusammenarbeitet, aber wir benutzen das englische Wort Team, das für sich klar zu haben, weil wenn ich wirklich ein Team haben möchte, auch als Führungskraft ein Team haben möchte, dann möchte ich ja mündige Teammitglieder haben. Das heißt, die sagen vielleicht mal was, die sagen vielleicht auch mal Kontra. Ja, und wenn ich eher eine Führungskraft bin, die Ja-Sager um sich haben möchte, dann brauche ich, kann ich mich verabschieden von der für mich, ne, Zusammenarbeit, im Team zusammenarbeiten, kann mich verabschieden, weil dann möchte ich einfach nur Leute haben, die Ja und Amen sagen und tun, was ich sage und gut ist. Das sind für mich einfache Mitarbeiter. Ne?
Das führt mich ja dazu, dass wir auch schnell auch wieder Bilder hochholen vom Sport. Wir sprechen gerade von Team, von einer Gruppe, von einem gemeinsamen Ziel. Und im Sport haben wir dann ja auch unterschiedliche Rollen. Also wenn wir das von Mannschaften ausgehen, aber auch von Einzelsportlern, die wiederum ein ganzes Staff-Team um sich herum haben. Also Siehst du da Parallelen? Verwendest du Bilder aus dem Sport? Verwendest du Beispiele? Hast du vielleicht Sportthemen bei dir im Fokus, wenn du in deinen Seminaren arbeitest? Ich weiß, wir beide haben ja ein Seminar, was wir gemeinsam haben. Wir haben uns ja kennengelernt. Liebste Grüße hier an dieser Stelle an den Carsten Fuchs von Morgen. Alle meine Hörer wissen das ja. Ich bin ja großer Fan vom Zukunftsbildprozess, vom Zukunftsbildseminar. Und die Wiebke habe ich da kennengelernt. Die ist ebenfalls Zukunftsbildtrainerin. Da arbeiten wir viel mit Werten. Da arbeiten wir viel mit diesen Glaubenssätzen. Das ist ein ganz großer Bestandteil, der ganz wichtig ist, dass wir da uns bewusst machen und die kennen und ein Stückchen in der Lage sind, die auch auszutarieren. Sportthemen. Ob du das Thema auch in Sportteams, in Sportthemen irgendwie, ob dir das wiedergespiegelt wird, ob du das beobachtest.
Also wenn ich das Thema Team habe, arbeite ich sehr gerne mit der Teamentwicklungsuhr und die kommt ja aus dem Sportbusiness, ne? So wie sind diese einzelnen Norming, Storming, Performing, ne? Wie ist das entstanden, ne? So, und da ist mein Bild, mit dem ich arbeite, so wie ist das eigentlich, wenn so eine Nationalmannschaft oder eine Regionalauswahl gebildet werden, dann kommen eben zwei aus dem Verein und zwei aus dem Verein. Und dann, ne, bis sie dann eben so die Regionalauswahl stellen oder eben in die Nationalmannschaft kommen. Und das, was ich mich immer frage, ist, wie kann man, nur weil man jetzt ja das Trikot von Deutschland trägt, darüber hinwegsehen, dass ja sonst da vielleicht Mannschaftsmitglieder sind, die sich ansonsten die Pest an den Hals wünschen, wenn sie in der Bundesliga miteinander spielen. Ne? So, wie geht das eigentlich? Und was muss man da können, um den Switch hinzubekommen, dass obwohl das jetzt dieser Sportverein ist, dessen Namen wir jetzt nicht aussprechen, ja, oder die immer bei uns in der Region hier, ich komme ja, liebe Münsterland, da gibt es die sogenannte verbotene Stadt. Je nachdem, von welchem Team wir sprechen.
Ich glaube, die Hörer wissen nicht, was du meinst. Magst du das nochmal aufklären?
Naja, wenn man hier im Münsterland lebt, ne, dann gibt es entweder Blau-Weiß, die Schalker, oder eben Dortmund, den BVB. Und ne, so da werden also
Münsterland ist eher schwarz-gelb, oder?
Münsterland ist tendenziell schwarz-gelb. Ja. Und ne, so dann fährt man in die verbotene Stadt, wenn man also nach Gelsenkirchen fährt. Ja? Ja. Und umgekehrt ist Dortmund die verbotene Stadt, deren Namen man nicht erwähnt. Ja? Oder eben beschreibt mit einem Vorort. Ne? Das ist dann Lünen-Nord oder Lünen-Süd ist dann Dortmund und so weiter. Ja. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass solche Bundesliga-Profis dann eben, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen, dann haben wir ja dann noch da in Bayern ja auch noch so eine komische Mannschaft. Ja, so wie kann man dann Team werden? Wie geht denn das, wenn man sich ja sonst gefühlt, also zumindest wird immer, ne, es nach außen hin so dargestellt, ja, man ja verfeindet ist. Und wie wird man dann ein Team? Wie kann man dann für Deutschland spielen, gemeinsam? Ja, wie mag man dann Bälle abgeben, wo man doch vielleicht selber, ja, den hau ich rein. Ja, auch wenn ich vielleicht gar nicht den passenden, die beste Position dafür habe. Gebe ich trotzdem den Ball ab, ja, damit der andere erfolgreich ist. Also kann ich da das große Ganze sehen. Und insofern arbeite ich manchmal sehr gerne mit Bildern aus dem Sport, weil wir uns das alles vorstellen können. Oder eben auch, wenn es um schwierige Mitarbeitergespräche geht und es gilt, bestimmte Dinge zu lernen und zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, dann ist das auch für mich das Bild des Sports. Also warum wird in der Bundesliga immer noch, ja, Elfmeter geübt? Die müssen doch in ihrem Leben, so ein Profifußballer muss doch in seinem Leben, weiß ich nicht, wie häufig Millionen Mal auf ein Tor geschossen haben. Ja, wieso übt er das noch? Warum braucht es diese Routinen immer noch? Ja, also ich mag den Sport, absolut.
Das ist auch so ein Teil, den ich sehr gerne als Vergleich nehme. Wir arbeiten ja viel für Sportorganisationen, die Mannschaften, in denen wir, deren Geschäftsstellen wir dann betreuen, die trainieren teilweise zweimal am Tag und machen dann auch individuelles Training. Und manchmal fällt den Menschen dann so schwer, das auch auf sich zu übertragen, dass wir ja eigentlich auch mehr eigentlich ins Training gehen müssten. Routinen entwickeln, weiter üben, dranbleiben, Situationen sich vorstellen, Situationen identifizieren und diese dann entsprechend beherrschen können. Ja, manchmal schieben wir es dem Sport zu, der das soll und darf und muss, wo das natürlich ist. Und wir im Business-Kontext, ja, machen wir schon irgendwie, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Das war so ein kleines Plädoyer für das Thema Training, Coaching, Weiterbildung. Das gehört ja auch an dieser Stelle dazu. Und du, vielleicht sind wir da ja auch bei einer ganz guten Überleitung. Also ich habe gesagt, dass wir ein paar Gemeinsamkeiten schon machen. Also Zukunftsbild gehört unter anderem dazu. Da haben wir Gemeinsamkeiten, da haben wir ähnliche Formate oder ich finde ja fast an das gleiche Format. Und jetzt haben wir uns gedacht, Wiebke, wir sollten das Thema Führung und das Thema Vertrieb nochmal zusammenbringen. Und ja, ich kann vielleicht die Idee schon kommunizieren, denn wir sehen dich nochmal wieder, nicht nur hier im Podcast, sondern wir haben dich eingeladen als Gastspeakerin zu unserer nächsten One-Day-Sales-Academy.
Ja.
Und da freue ich mich sehr, denn wir haben unser Format in der One-Day-Sales-Academy ja immer, bereichern wir auch einmal durch externe Begleitung, durch externe Speaker, durch Impulsvorträge. Und ich werde mir einen schönen Slot irgendwann im Laufe des Tages einfallen lassen, wo das genau reinpasst, wo wir dann alles auch darauf hinführen werden, dass das Thema Führung und insbesondere auch Selbstführung und wie führe ich dann möglicherweise auch den Gegenüber. Manchmal ist es ein Team, manchmal ist es im beruflichen Kontext, manchmal ist es aber auch im sportlichen Kontext und manchmal ist es vielleicht auch im Gesprächskontext, wo dann ja auch das Thema Führung und Selbstführung eine Rolle spielt. Also, uns auf den Punkt zu bringen. Wir sind am 25.09. sind wir in NRW. Ich habe eigentlich Düsseldorf als Favorit, aber es könnte auch Köln werden. Wir kriegen gerade noch nicht unsere Wunschlocation. Das heißt, Düsseldorf oder Köln ist der Standort am 25.09. Und ich freue mich sehr, dass du da als Gastspeaker zu Gast sein wirst.
Ich freue mich auch, wie Bolle. Also das wird toll. Ja,
ja,
ja.
Wir wollen da mal zusammen auf der Bühne stehen und mindestens mal die vielen Zukunftsbild-Co-Trainer wird das ja hoffentlich ganz neidisch machen, dass sie einen Doppelpack mit Wiebke und Stefan kriegen. Sind übrigens auch herzlich eingeladen alle. Also wenn ihr Lust habt, am 25. September sind wir in Düsseldorf oder Köln mit der nächsten One Day Sales Academy und Wiebke wird da dabei sein. Und Wiebke, da musst du wissen, diese Gastspeaker-Auftritte, die wir da machen, die machen wir auch dann immer gerne, um einmal zu gucken, kommt das Thema an, passt das Thema und wie können wir damit auch in der Sportbranche, in unserer Zielgruppe neue Impulse setzen. Und was wir dann in der Fortführung machen ist, wir haben das jetzt mit KI gemacht, mit Nachhaltigkeit, mit LinkedIn und jetzt wollen wir das Thema Führung auch nochmal zu einem ganztägigen Workshop ausbauen. Das heißt, wir haben am 25. September unsere gemeinsame One-Day-Sales mit dir bei uns zu Gast als Gastspeaker, aber wir haben, und das ist ein kleiner Vorblick schon, am 19. November, ebenfalls in diesem Jahr noch, haben wir uns gesagt, machen wir einen ganzen Tag zu dem Thema Führung und Selbstführung. Also so eine kleine Kostprobe am 25. Und der ganze Tag, wir zwei, zum Thema Führung im Sportbusiness, in der Vermarktung, im Vertrieb, machen wir dann am 19. November nochmal einen ganzen Tag.
Also und alle, die beispielsweise mich, dich oder uns beide kennen, die wissen, das wird ein Erlebnis, weil wir beide ja sehr viel Power haben. Und ne, wir mögen Menschen. Und ich glaube, das spürt man. Und insofern wird das so oder so, ob jetzt nur ne, für einen Gastbeitrag oder aber eben ein ganzer Tag mit uns beiden, wird der Hammer.
Das wird der Hammer. Und das heißt, wir werden uns da was Neues einfallen lassen. Also das bekannte Programm der One Day Sales, das ist das, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Aber für gerade den 19. werden wir uns noch mal ein paar Mal hinsetzen müssen und noch mal überlegen, was wir da an dem Tag genau machen. Was aber klar ist, es richtet sich an Führungskräfte, aber auch die es werden wollen. Und so ein bisschen auch mit dem Fokus natürlich auf das Thema Vertrieb. Es muss nicht zwingend nur Sportbusiness sein, aber wir wollen schon auch gucken, dass wir das Thema Führen im Vertriebskontext dann einmal in den Vordergrund legen an diesem Tag. Und da freue ich mich riesig drauf. Wir werden hier über diesen Kanal bestimmt noch mal das eine oder andere von diesen beiden Daten sprechen und auch kleine Inputs dazu geben. Am 25.09. gibt es auf jeden Fall schon mal die Kostprobe und das Ganze in NRW und auch den 19.11. dann in NRW. Location, komm. Wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, Wiebke. Und das hat sich ergeben, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren trafen wir zusammen in der Nähe von Frankfurt zu einer weiteren Ausbildung, die wir beide genossen haben. Und die hat uns beide auch nochmal ganz woanders hin geboostet. Ne? Also ich spreche davon, dass wir mit ganz viel, du hast es vorhin sehr schön selber gesagt, du möchtest ganzheitlich die Teams begleiten und betreuen. Und wir haben eben uns da mit dem Thema Ganzheitlichkeit, mit Werten, mit Glaubenssätzen, mit Positionierung, mit einer ganzheitlichen Analyse auch beschäftigt, einer holistischen Analyse. Wiebke, wie fasst du das in Worte, wenn du anderen davon beschreibst, was wir da gemacht haben oder was diese Ausbildung da war? Wie kannst du das am besten formulieren?
Ich würde es mal in Kontext bringen und mache es mal an einem konkreten Beispiel. Wenn ein Unternehmer mit mir ins Gespräch kommt und sagt, irgendwie läuft es bei uns gerade nicht rund, dann kann man natürlich jetzt anfangen zu fragen, was heißt denn das? Und das ist auch sinnvoll, Fragen zu stellen. Ja, also heißt rundlaufen, wir machen nicht genügend Umsatz, nicht genügend Erlöse, heißt nicht rundlaufen, es ist mit den Kunden schwierig, es ist mit Mitarbeitenden schwierig. Und dann kann man natürlich immer gucken, wenn man mit dem Unternehmer selber spricht und wofür bist denn du jetzt in persona auch verantwortlich? Und manchmal gibt es aber Dinge, da kann erstmal augenscheinlich, so offensichtlich, ein Unternehmer vielleicht gar nichts dafür, dass es nicht ganz rund läuft, weil vielleicht, und jetzt meine ich nicht die Umstände, also ihr wisst ja, ne, so Opfer sein ist nicht meine Nummer, aber wo vielleicht eben etwas in der Familiengeschichte dazwischen liegt. Ja, und ich denke gerade eben an einen Unternehmer, bei dem es, der zu mir kam und bei dem es nicht ganz rund lief. Und wir haben dann festgestellt, ich habe ihn gefragt, wieso heißt denn deine Firma so, wie sie heißt? Ja, das ist irgendwie bei einem Bier entstanden und dann hatte eben eine Frau gesagt, so, das könnte doch der Name sein. Und den Namen habe ich übernommen. Und sage ich, hast du dir eigentlich mal gedankt? Wie gedankt? Ja, sage ich, hast du dir gedankt? Weil das ist ja, also mit deinem Unternehmen ist es ja wirklich, wirklich gut weitergegangen. Und wenn du heute dir einen Namen von einer Agentur erarbeiten lassen würdest, dann würdest du da ja also mindestens zweistellig dafür zahlen. Also hat die dafür eigentlich irgendetwas bekommen? Da war er ganz gerührt. Ja, also auf die Idee, dass so etwas eine Rolle spielen könnte, ist er von alleine gar nicht gekommen. Und wir haben ja noch so ein paar Details sozusagen entwickelt, die eben mit der Geschichte seiner Firma zu tun haben. Aber eben das mit dem Namen war besonders wichtig. Und er hat dann tatsächlich, das hat er mir dann beschrieben, im Nachgang mit dieser Frau Kontakt aufgenommen, hat gesagt, du, weiß gar nicht, ob ich mich ausreichend hinlänglich bei dir bedankt habe und das würde ich doch gerne nochmal auch in Form eines Abendessens tun und dann können wir nochmal ein bisschen quatschen und so weiter. Und solche Dinge können eine Rolle spielen, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, weil wenn es da eine alte Schuld gibt, dann hat die ja eine Wirkung. Ja?
So. Das ist so. Da versuche ich die Worte dann auch unseres, des lieben Bruno Hauser zu finden, der uns da ausgebildet hat. Auch da liebe Grüße. Und zwar das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen. Weil das Bewusste, da haben wir natürlich selber schnell Antworten drauf. Es gibt ganz viele tolle Unternehmensberater, die machen dir das Bewusste nochmal bewusster und du weißt ganz genau, woran es liegt. Und das dann bezahlst du dafür viel Geld, dass die das nochmal in Excel-Tabellen und PowerPoints auf den Punkt bringen. Und was ist denn mit dem Unbewussten, was eben nicht klar vor Augen ist? Und genau dafür dient das, sich solche Fragen auch einmal zu stellen und dieses Unbewusste nach vorne zu holen. Ne?
Ja. Ja. Und dann werden plötzlich Zusammenhänge nochmal klar, sowas wie, auf was für ein Fundament rührt denn im Zweifelsfall eben mein Unternehmen? Und wenn ich da mir so einen Namen, also nicht einfach so unter Lage gerissen, aber wenn der nicht mit genügend Wertschätzung ich einen Namen führe, dann habe ich, da stehe ich da in Schuld. Und das kann eben Auswirkungen haben. Also das, ja, also so wie du es gerade beschrieben hast.
Und wie spielt das eine Rolle in Sachen Führung?
Bleiben wir doch mal bei ganzheitlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit welcher Haltung werde ich eigentlich Führungskraft? Darf ich das eigentlich oder verstoße ich da gegen irgendeine Loyalität? Das ist ja, wäre ja was Unbewusstes. Also da denken ja die wenigsten drüber nach. Ja, darf ich erfolgreicher sein? Also das merken vielleicht manchmal, machen wir eben Schublade auf, in der man rumspringen darf. Aber ne, so, wie ist denn das in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, wenn die Frau mehr Geld verdient als der Mann? Ja, geht das so reibungslos? So modern sind wir. Oder gibt es da eventuell in der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Paar schon so ein, das ist aber jetzt komisch, dass du mich da quasi gefühlt von rechts überholt hast. Ja, und dann kann es eben sein, dass eine Frau eine Führungsposition ablehnt, unbewusst, ja, weil sie dieses Theater zu Hause nicht haben möchte. Dabei wäre es eine tolle Führungskraft, ja. Und das gilt es sich ja bewusst zu machen. So, was leitet mich, Entscheidungen zu treffen, ja? Oder was hält mich ab? Wo spüre ich schon so unbewusst, boah, das gibt Ärger, ja? So, und sich das bewusst zu machen, finde ich ganz, ganz wertvoll, ja. Damit ich eben nicht getriggert bin von irgendwelchen Glaubenssätzen oder vermeintlichen Erwartungen, ja. Auch das kann ich ja zu Hause mal aussprechen und mal hören. Also ist das wirklich ein Problem oder ist das gar keins? Wo findet das nur bei mir als Kopfkino statt?
Ich frage das auch deshalb, weil ich so ein bisschen Ausblick wagen möchte. Wo geht denn deine Branche hin? Was sind denn die Anforderungen in 5 bis 10 Jahren von den Führungskräften, mit denen du arbeitest? Was sind denn die Zukunftsthemen beim Thema Führen, auf die es mehr und mehr ankommt? Wir haben ja festgestellt, es gibt also auch eine Entwicklung von den pfannenwerfenden Köchen hin zu einer neuen Art von Führung. Und was ist denn die Art von Führung, was sind die Herausforderungen von Führung denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was wird da anstehen?
Also ich glaube, gerade können alle Ausbilder dieser Welt ein Lied davon singen, wie sind denn die Auszubildenden von heute? Ja, die zu Hause aufgewachsen sind, die abgefeiert wurden mit allem, was sie tun. Also da war jedes Bild schon der Picasso, ja, und die werden in der Wohnung drapiert. Und da gibt es selten mal eine Rückmeldung, ja, das Bild ist ganz schön, aber ne, du hast auch schon schönere gemalt, das hänge ich jetzt mal nicht auf. Das Liken, das Posten, ja, so wie viele Likes habe ich bekommen. Und dann kommt so ein junger Erwachsener in seiner Ausbildung und bekommt nicht für alles, was er macht, sofortige Rückmeldung. Wird nicht gefeiert dafür, dass er pünktlich war, wird nicht gefeiert dafür, dass er jetzt da irgendwas aufgeräumt hat. Ja, und das gibt Frust bei den Auszubildenden, ja, die das Gefühl haben, wir werden nicht ordentlich gewertschätzt und nicht gesehen. Und das ist Frust bei den Ausbildern, weil die das Gefühl haben, aber ich kann doch jetzt nicht für jeden Scheiß da irgendwie Feedback geben. Also ich glaube, da entwickelt sich jetzt schon etwas. Wir müssen also gar nicht erst in 5 oder 10 Jahre gucken. Da verändert sich gerade Führung, weil zum Beispiel eben Auszubildende, die nachkommen, gerade andere Bedürfnisse haben. Und wir alle, also ich glaube, das ist für mich gerade die Quintessenz. Wir alle müssen gerade lernen, ganz wach zu bleiben und uns weiterhin zu entwickeln und zugestehen, dass Dinge sich verändern und dass da gerade junge Menschen nachkommen, die wirklich großartig sind, die ganz viel Potenzial in sich tragen. Ja, und die wir jetzt einmal betrieblich sozialisieren müssen, dass jetzt eben nicht alles 100 Likes bekommt, aber mit dem wir im Kontakt sind und dem wir sagen, das machst du gut. Ja, und das sage ich dir jetzt und das sage ich dir aber jetzt nicht jeden Tag, ja, sondern ich hoffe, du merkst, dadurch, dass du immer eine neue Aufgabe bekommst, damit möchte ich Wertschätzung ausdrücken, sodass eben die jungen Leute auch lernen, aha, so funktioniert mein Ausbilder. Indem er mir eine neue Aufgabe gibt, möchte er ja ausdrücken, dass er mich gut findet und mir vertraut, ja, und so müssen wir gegenseitig voneinander lernen. Und ich glaube, das bleibt. Also wenn etwas zukünftig wichtig ist, gegenseitig voneinander zu lernen und nicht von sich auszugehen, ich bin doch so, wie ich bin und ich bin perfekt so, sondern ja, sich da auch selber in Frage zu stellen und sich in Frage stellen zu lassen.
Mhm. Und ich frage dann auch noch einmal dich persönlich, gibt es so eine Art Fail? Gibt es sowas, wo du merkst, oh, da habe ich jemanden entweder komplett falsch beraten oder da habe ich selber das Thema Führung voll ins Fettnäpfchen gegriffen oder aber wo du sagst, da ist mir ein Fehler passiert, da ist mir ein Missgeschick oder du hast vielleicht ein anderes Beispiel von einem Kunden, aber lieber wäre mir natürlich, du willst bei dir nochmal gucken. Also wo ist so ein Thema, wo du sagst, oh, konfrontiere mich bitte nicht damit, das Ding habe ich eigentlich abgeschrieben, aber ja, zur Biografie gehört das auch irgendwie dazu.
Also hab ich das vorher nicht gesagt, dass ich als junge Führungskraft sämtliche Fettnäpfe mitgenommen habe, die man so mitnehmen kann?
Erzähl uns von einem.
Ich war keine gute Führungskraft. Also ich wollte unbedingt, es gab in meinem Alter, gab es mal die Hotel, also eine Fernsehserie, die hieß Hotel. Ja, amerikanische Serie und der Hoteldirektor, der sah toll aus und überhaupt war das alles so schön und ich wollte Hoteldirektor werden. Und insofern war das mein erklärtes Ziel, ja. So, und Ärmel hoch und los. Und ich habe da nicht unbedingt nach links und rechts geguckt, sondern gegebenenfalls auch mit Ellbogen gearbeitet. Also etwas, was mir heute leid tut, aber ich habe es damals nicht besser gewusst. Und insofern habe ich eine sehr bittere Lektion lernen müssen. Die Stelle der stellvertretenden Direktorin, die war auch schon ein Jahr vorher vakant. Und mit 23 habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und da sagt mein Hoteldirektor zu mir, Wiebke, das ist ja alles schön und gut, dass du ne, unbedingt sozusagen hier weiter möchtest. Ich habe mal eine ganz einfache Frage an dich. Hast du in deiner Abteilung schon eine Nachfolgerin, die dann deine Arbeit macht, wenn du jetzt befördert wirst? Und ich wusste, dass ich jetzt nicht laut antworten darf, aber mein innerer Dialog war, wieso ist mir doch egal. Also ich will doch weiterkommen. Ja? Und ich habe diese Stelle nicht bekommen zu dem damaligen Zeitpunkt, weil er gesagt hat, ja, Wiebke, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Du hast keinen deiner Kollegen so weit weiterentwickelt, dass die deine Arbeit machen können, wenn du mal befördert wirst. Und das war wirklich für mich also sowas wie, ja, wieso, was habe ich denn mit denen zu schaffen? Also, das war wirklich meine Haltung. Also, wenn ich darüber spreche, also, ne, so, es gibt, also, Fremdschämen, ich finde, ich gebe auch den Begriff des Spätschämens, ne, also, wenn man sich später über etwas schämt, was, also, so, ich weiß gar nicht, wie ich so denken konnte, aber so habe ich gedacht, ja, und dann war das ja eine bittere Lektion. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, ich will aber ja weiterkommen, dann mache ich das jetzt. Und damals war das noch Mittel zum Zweck. Also, und da habe ich ja Glück gehabt, dass dann sich die Führungskraft, die da stellvertretende Direktorin wurde, dann nicht lange gehalten hat. Und dann gab es die Stelle in einem Jahr nochmal. Und bis dahin hatte ich jemanden ausgebildet. Aber ich habe das damals als Mittel zum Zweck gemacht, damit ich befördert werden kann. Aber ich habe noch keinen Sinn darin gesehen damals, so einen innerlichen Sinn. Ne? Wie toll ist das, wenn man Menschen entwickeln kann? Wenn man sieht, wie jemand wächst, wenn jemand in die Verantwortung geht, wenn da jemand aufblüht, wenn da jemand seine ersten Erfolgserlebnisse hat. Das war mir damals, also 23, 24, ja. So, aber das ist was, wo ich heute denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man Menschen mag, wenn man als Führungskraft arbeitet, dann finde ich, gibt es so diesen Moment, wo man sieht, guck mal, da entsteht was, weil ich jemanden hier begleite, ja, so. Und weil jemand sich darauf einlässt und weil die jetzt, ne, so über den einen oder anderen Hürde springt, was unangenehm ist, aus ihrer eigenen Komfortzone geht und daran wächst, ja, so eine Freude daran zu haben, wenn man so etwas sieht, das konnte ich damals noch nicht.
Spätschämen nehme ich mit.
Spätschämen.
Als neuen Begriff. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch richtig, richtig tolle Beispiele von Führungskräften, die dich inspiriert haben, die andere Menschen inspirieren dürfen, die bekannt sind oder auch unbekannter Art sind. Und weiß nicht, kleiner Ausblick, wollen wir mal so eine Reihe von Best Practices auch mitnehmen in einen unserer beiden kommenden Formate?
Ja, unbedingt.
Ja,
also, ja.
Da gibt es bestimmt auch vieles im Sport. Ich verwende ja selber auch ein paar Beispiele aus dem Sport, auch vielleicht hast du ein paar andere. Mhm. Und gucken wir da mal ein bisschen tiefer rein und damit haben wir so eine kleine Brücke geschlagen dann zu unseren beiden anstehenden Terminen. Du, die Stunde ist rum. Ich könnte noch länger. Ich habe gesagt, ich habe nichts vor. Aber vielleicht haben wir auch noch ganz viel Gelegenheit, nämlich in den kommenden Wochen. Vielleicht treffen wir uns hier nochmal wieder. Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen. Ich glaube, das Thema Führen und insbesondere auch das Thema Selbstführung und das, was auch dazugehört, auf dem Weg zur Vorbereitung zum zukünftigen Führen, das findet einfach darf einen großen Raum einnehmen. Und dem wollen wir Platz bieten. Und dafür haben wir heute ein kleines Vorkosten veranstaltet. Das macht Lust auf mehr, Wiebke.
Ich finde auch. Also es ist so, wo ist die Stunde geblieben?
Und es ist so.
Ja.
Ich weiß, dass wir beide ja auch, gerade wenn wir dann abends nochmal beim Gläschen Wein zusammensitzen aus den verschiedensten Seminarformaten, dass wir da auch nochmal ganz viel über solche Sachen sprechen können. Manchmal haben wir auch kontroverse Ansichten zu dem einen oder anderen Thema. Auch das darf erlaubt sein. Und ja, wir gucken mal, was denn die kommenden Wochen denn so bringen. Ich bin ganz gespannt auf das, was da auf uns zukommt. Freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier so eine tolle Stunde hatten und hoffe, dass alle, die da draußen zuhören, Lust bekommen haben, Wiebke in Action kennenzulernen. Ihr könnt euch vorstellen, das hat sie gesagt, groß, blond, blauäugig und mit viel Energie und Optimismus ausgestattet. Das trifft dann auch auf Wiebke zu. Das mit dem Blond muss man sich bei mir nur denken. Also, das wird ein gutes Duo. Ich freue mich, wie gesagt, sehr. Freue mich auf die Energie, die da entstehen darf. Und kann alle nur sehr herzlich einladen, sich A, diesen Podcast anzuhören, aber wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr euch ihn ja schon angehört und B, dann bei den beiden Terminen euch mal zu gucken in den Kalender, ob ihr da Zeit habt, ob ihr Lust habt, nach Köln und oder Düsseldorf zu kommen. Wir werden sehen. Wiebke, ganz herzlichen Dank dir. Einen großartigen Resttag, Restwoche wünsche ich dir und das war's. Das Schlusswort gehört dir.
Oh, Stefan. Vielen, vielen Dank für die Einladung und viel besser ist ja, dass ich weiß, dass wir uns wiedersehen im September, im November und wer weiß, was daraus noch folgen mag und danke, dass ich ein Teil hier heute von Devonsport sein durfte.
Oh, sehr gerne, mehr davon.
Das machen wir, wenn der Schnitt da war, dann kann ich dir auch noch all die anderen tollen Sachen über dich erzählen.
Ja, wunderbar, wunderbar und wir werden vielleicht so eine Q&A-Runde nochmal an einem der beiden Seminartage machen. Also, das war's aus Hamburg. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder in diesem Podcast. Und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.